Vater, ich danke dir für das, was du Paul in der Vorbereitung und auch jetzt ins Herz legst und in den Mund. Und ich bitte dich, dass wir verstehen, was du zu uns sagen willst durch ihn. Und Paul, wir segnen das, was du jetzt sagen wirst. Amen.
Amen. Dankeschön. Ja, 20 Jahre Rückblick. Und gleichzeitig an ein Punkt, wo ihr an einer neuen Schwelle steht. Veränderungen, und da stehen wir jetzt drin, Veränderungen offenbaren das Fundament. Und gleichzeitig sind Veränderungen die Gelegenheit, wo wir an unserem Fundament arbeiten können, weil es sich offenbart. Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen in vier Bildern. Wenn ich einen Rückblick mache, kann ja nicht alles neu sein. Das ist ja Vergangenheit. Und da ich eine gewisse Vergangenheit mit euch habe, werde ich mich wiederholen in dem, was ich erzähle. Bilder möchte ich eigentlich da stehen lassen, weil wenn ich für mein Leben schaue, ist das Fundament, was Gott geschaffen hat, er hat noch viel zu tun, Klammer zu, das, was Gott schon geschaffen hat in meinem Leben, empfinde ich als Geschenk. Und so wie ich Gott erlebe, ist es oft so, dass Gott eine Sehnsucht weckt in unseren Herzen, uns berührt, uns anspricht und in diese Sehnsucht hinein sein Wirken, seine Kraft hineinfließen lässt. Und es braucht unsere Bereitschaft, wenn Gott uns anspricht mit Sehnsucht, oder wie immer er das macht, dass wir dann unser Herz öffnen und sagen, ja Herr, komm. Und mein Gebet, meine Hoffnung ist, durch die Bilder, die ich jetzt aufnehmen möchte, dass Gott in dir eine Sehnsucht weckt, dass Gott in dir etwas berührt, dass Gott in dir etwas so Leben schenkt. Und so soll meine Predigt auch Gebet sein, dass Gott in deiner Reaktion, in das, was es in dir bewirkt, dass Gott da reinkommt und dir das schenkt, was er mir geschenkt hat und noch viel mehr. Und mir weiterschenkt, was ich alles brauche, damit mein Fundament hoffentlich bis zum Ende hält. Vier Bilder, nächste Folie. Eigentlich sind die aus Sprüche 30, Vers 18. Es steht, drei Dinge sind mir rätselhaft und auch das vierte verstehe ich nicht. Der Flug des Adlers am Himmel. Also wir lassen heute den Adler wieder fliegen. Das Schleichen der Schlange über einen Felsen. Die Fahrt des Schiffes über das tiefe Meer. Und die Liebe zwischen Mann und Frau. Die Zeit wird nicht reichen, über alle Bilder zu sprechen. Also einige könnt ihr mit nach Hause nehmen und euch von Gott selbst inspirieren lassen, dass er weiterspricht. Beginnen möchte ich mit dem Flug des Adlers am Himmel. Ein Bild des Lebens in Freiheit und Abhängigkeit von Gott. Was ist besonders am Flug des Adlers? Eigentlich fliegt ein Adler gar nicht. Der Adler schwebt. Adler haben die Fähigkeit, sich vom Wind, vom Aufwind tragen zu lassen in unheimliche Höhen, ohne Kraftaufwand, ohne wildes Flattern, einfach sich davon tragen lassen. Das sollten wir als Christen auch, nicht in eigener Kraft leben, sondern uns von Gottes Aufwind tragen lassen. Wie fliegt denn ein Adler? Wie lässt man sich vom Wind davon tragen? Wenn man in der Natur schaut, Adler stehen auf einem Felsen und haben unheimlich Geduld. Die können warten, bis sie merken, jetzt kommt der richtige Aufwind. Und wenn dieser Aufwind kommt, springt der Adler, der hat dann kein Mikrofon in der Hand, kann er mit einem beiden Flügel springen, springt er in den Wind und lässt sich davon tragen. Aber ist ein Risiko. Hä? Jeder Sprung ins Leere, was wird geschehen? Und genau das brauchen wir in unserer Beziehung zu Gott. Auf dem Felsen stehen, ruhen können. Nicht in Aktivismus, nicht das Gefühl, ich muss immer, sondern auf dem Felsen Jesus Christus stehen können, warten können. Und wenn der Aufwind kommt, wenn Gott spricht, wenn Gott mich anspricht, dann wagen, reinspringen und mich davon tragen zu lassen. Es geht darum, nicht getrieben zu sein unter Leistungsdruck, Erwartungen, Vorstellungen von anderen, sondern in seiner Liebe verwurzelt und gegründet zu sein. Unsere Identität in Christus tief verwurzelt zu haben. Daran müssen wir immer wieder arbeiten. Daran möchte Gott in meinem und deinem Leben immer wieder arbeiten, damit wir in dieser Freiheit leben können und fliegen können. Aber fliegen muss auch gelernt werden. Ein erstes Mal und im Leben auch immer wieder. Und da kurz eine Geschichte, wie die Adler fliegen lernen. Die kleinen Adler wachsen ja in einem wunderbaren Nest auf. Sieht man hier nicht, aber sonst, ja, lasst euch inspirieren von den Bildern. Die Adler wachsen in einem sehr soliden, starken, weichen Nest auf. Schön geschmückt mit Federn, mit feinen Gräsern, wunderschön. Und irgendwann kommt der Moment, wo das liebe Adlermutti, die sonst immer kommt mit feinen Dingen im Schnabel und die Kleinen ernährt, kommt plötzlich mit dem Schnabel und beginnt die Kleinen an den Nestrand zu bugsieren und dann aus dem Nest zu werfen. Oh Schreck! Der kleine Adler fällt darunter, versteht nicht mehr, was los ist, warum ist die Mama jetzt böse auf mich oder was auch immer. Der fällt darunter und daneben ist die Adlermutter, die im Sturzflug runtergeht unter den kleinen Adler, ihn auf die Flügel nimmt und zurückbringt ins Nest. Ha, nochmal gut gegangen, he? Aber es beginnt von vorne. Wieder schubst die Mutter den Kleinen raus, wieder fällt er runter, wieder erschreckt er und wieder gibt es den Rückflug auf der Mutter. Und plötzlich beginnt es noch ein bisschen Spaß zu machen, he? Und plötzlich erinnert sich der kleine Adler, die Mutter öffnet ja die Flügel. Und beim nächsten Rausbuxieren öffnet der kleine Adler die Flügel und schwirrt da hin und her, weiß nicht, was geschieht. Und ja, um es kurz zu machen, so lernt der Adler zu fliegen. So gibt Gott uns oft Flugstunden, dass er uns aus irgendetwas rauswirft, damit wir fliegen lernen, damit wir abhängig von ihm lernen, auf seinem Wind zu reiten. Auf der nächsten Folie sehen wir noch, dass das biblisch ist, was ich sage. 5. Mose 32,11 heißt es, wie ein Adler, der seinen Jungen das Fliegen beibringt, über ihnen schwebt und sie auffängt, seine Schwingen ausbreitet und sie auf seinen Flügel in die Höhe trägt, so führte der Herr sie. War die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Die Geschichte Gottes mit dir und mit mir. Nächstes Bild. Die Fahrt des Schiffes über das tiefe Meer. Oder unser Leben als Christen in der Welt. Was ist speziell bei der Fahrt eines Schiffes auf dem Weg, auf dem Meer? Das Ziel ist unsichtbar. Wenn es nicht gerade so 500 Meter vom Ufer entfernt, zum Ufer entlang fahren ist, sondern das richtige Segeln oder Schifffahrt auf dem Meer, sieht man das Ziel nicht. Auch wenn schönes Wetter ist, auch wenn alles wunderbar ist, man sieht das Ziel nicht. Und wenn es noch stürmt und windet oder Nacht ist, ist es noch schlimmer. He? Also wir müssen das Ziel kennen, darauf steuern, ohne es zu sehen. Und um das tun zu können, braucht es Fixpunkte. Beim Segeln auf dem Meer ist es der Mond, die Sonne, der Nordpol. Beim Segeln, wenn wir das Ziel nicht sehen, brauchen wir Fixpunkte. Aber wir brauchen auch Instrumente wie die Sextante, der Kompass, Radar oder was es ist, um zu erkennen, wo wir stehen. Also um auf dem Weg, auf dem Meer ins richtige Ziel zu kommen, müssen wir den Zielhafen kennen und wir müssen wissen, wo wir stehen. Und genau so ist es in unserem Leben. Wir brauchen Fixpunkte. Das sind unsere Überzeugungen, unsere Werte als Grundlagen der Zielerreichung unseres Lebens. Wenn das Schiff auf dem Meer fährt, ob jetzt schönes, angenehmes Wetter ist und leichte Winde oder Sturm, es ist so, dass laufend das Schiff durch Wellen, durch Strömung, durch Wind vom Kurs abgebracht wird. Man kann das Schiff nicht einmal einstellen, das ist der Kurs und ab dem geht es automatisch. Ja, vielleicht die großen Schiffe mit Autopilot, aber grundsätzlich muss sich das Schiff immer neu auf den richtigen Kurs ausrichten. Auch wir in unserem Leben brauchen immer wieder Kurskorrekturen. Wir müssen uns immer wieder an Fixpunkten ausrichten, um zu schauen, bin ich in die richtige Richtung unterwegs. Und um das herauszufinden, muss ich immer wieder wissen, wo stehe ich. Eigentlich die Hauptherausforderungen, hat ja jemand gesagt, im Leben sind Money, Sex and Power. Oder für uns Männer, Girls, Gold and Glory. Also Hauptbereiche in unserem Leben, wo wir uns immer wieder fragen müssen, wo stehe ich? Wie gehe ich mit meinem Besitz um? Besitze ich meinen Besitz oder besitzt mein Besitz mich? Bin ich ehrlich? Wenn ich die Gelegenheit habe, mir einen Vorteil zu verschaffen, packe ich den oder kann ich das loslassen? Meine Sexualität, wie gehe ich um mit all den Versuchungen in Bildern und was es alles gibt? Dem sind wir alle tagtäglich ausgeliefert, wie das Schiff, der Strömung und dem Wind. Wie gehe ich mit Macht um? Teile ich meine Macht? Oder will ich mein Reich sichern und verfüge ich über Menschen, um mein Reich zu sichern? Oder schaffe ich Freiraum, dass sich andere Menschen entwickeln können? Lebe ich bevollmächtigend? Auch scheinbar kleine Kompromisse lassen uns immer wieder vom Kurs abkommen. Und wir brauchen eben einerseits diese Überzeugungen, unsere Überzeugung, an der wir unser Handeln ausrichten können. Wir brauchen aber auch Menschen, mit denen wir uns austauschen können, denen wir Raum oder Erlaubnis geben, in unsere Leben reinzuschauen, reinzureden. Ralf und Gitti, ihr seid Katrin und mir in den letzten Jahren sehr oft diese Menschen gewesen, wo wir Dinge, sei es Vineyard-Themen oder auch ganz persönliche Themen, wo wir austauschen konnten, wo wir unseren Kurs analysieren konnten und aus Gesprächen, aus dem Gebet, ja, Dinge wieder korrigieren konnten und uns ausrichten konnten. Vielen Dank dafür. Das brauchen wir immer wieder. Denn nur Überzeugungen, an denen wir unser Leben ausrichten, nützen etwas. Wenn wir im Kopf eine wunderbare Theologie haben, wunderbare Überzeugung, wunderschön reden können, aber unser Leben sieht ganz anders aus, nützt es nicht so viel. Lieber weniger Gedanken, dafür Gedanken, die mit der Realität übereinstimmen. Das nächste Bild. Liebe zwischen Mann und Frau. Und zwar nicht nur, wenn sie jung sind und alles wunderbar ist, sondern auch, wenn man ein bisschen reifer ist, wie wir, denke ich, auch langsam ein bisschen werden. Die Liebe zwischen Mann und Frau als Bild der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde, also zwischen uns und Jesus. und ich meine, in der Beziehung zwischen Mann und Frau, auch in den Beziehungen zu guten Freunden, zu Menschen, die wir gut mögen, in unserer Beziehung zu Gott, möchte ich eine Gemeinsamkeit herausnehmen: Intimität. Intimität mit Gott. Ja, was es unter Menschen bedeutet, das kennen wir, da erzähle ich jetzt nicht allzu viel. Aber was hat das mit unserer Beziehung zu Gott zu tun? Es gibt doch nichts Schöneres, seine Gegenwart zu erleben, in seiner Nähe zu sein. So schöne Anbetungszeiten wie vorhin. Zeiten, wo Gott wirkt, wo Gott spricht, wo Gott Gebete erhört, wo wir Heilungen erleben, Befreiung, wenn der Himmel die Erde küsst. Das sind doch so wunderschöne Momente. Dafür möchten wir leben. Es sind die Momente auch in unseren Beziehungen, wo wir Hüllen fallen lassen. Sei es jetzt buchstäblich oder sei es in unserer Beziehung, wo wir einander Einsicht geben in unsere Leben. Wo wir die Dinge, die wir selbst nicht genau auszusprechen vermögen, einander aussprechen und dadurch Dinge entdecken in uns, die gut tun, Hüllen fallen lassen, Ehrlichkeit, Transparenz, sich nicht verstecken. Wahre Intimität sucht ja nicht die eigene Erfüllung, sondern die des Nächsten. Das ist das Geheimnis. Es ist das Gleiche, wenn ich nur Worship genieße in der Gemeinde, um schöne Gefühle zu haben, wird es irgendwann abstumpfen. Die Zeit der Anbetung ist da für Gott. Wir beten Gott an, wir suchen seine Nähe. Und wenn das gut tut und unser Herz gestreichelt wird, umso schöner. Ja, und das möchte ich so viel wie möglich. Aber es geht nicht um das Streicheln, es geht darum, ihn zu suchen. Und auch in unseren Beziehungen, in der Ehe, es geht zuerst um den anderen, in unseren Freundschaften, in unserem Umgang in der Gemeinde, es geht zuerst um den anderen. Denn wenn es zuerst um den anderen geht, werde ich erleben, wie ich langfristig auch erfüllt werde. Aber ich werde nicht immer erfüllt. Schmerz und Liebe sind Zwillinge, die oft so tun, als kennen sie sich nicht. Echte Liebe wird immer wieder wehtun. Schmerz und Liebe gehören zusammen. Erfüllung und Schmerz gehören zusammen. Es gibt keine Erfüllung der Sehnsüchte ohne unerfüllte Sehnsüchte. Das gehört zum Leben. Versteht ihr? Ich denke schon, ihr kennt ja das. Bin ich nicht der Einzige. Also Zeiten der Wüste, unerfüllte Erfahrungen und Vorstellungen unter Menschen oder wenn Gott scheinbar nicht mehr spricht, wenn Heilung nicht eintritt, wenn ich das Gefühl habe, meine Gebete werden nicht erfüllt. Was mache ich dann? Und ich denke, die menschliche Reaktion ist, dem Schmerz, den unerfüllte Erwartungen bewirken, weiche ich aus, indem ich meine Erwartungen runterschraube. Wenn ich nichts mehr erwarte, werde ich auch nicht mehr enttäuscht. Und das geht bis in die Sexualität in der Ehe. Sexualität ist nicht einfach. Manchmal ist es einfacher, das Thema einfach wegzutun, damit es nicht mehr wehtut. Aber wenn es nicht mehr wehtut, kann es auch nicht mehr erfüllen. Und das Gleiche gilt in unseren Beziehungen. Mit allen Menschen, mit denen wir tief und länger unterwegs sind, kommen Momente, die wehtun. Wo es darum geht, ziehe ich mich jetzt zurück, erwarte ich nichts mehr oder springe ich über den Schatten, springe ich in den Wind, lasse ich Schmerz zu, kann ich Dinge angehen, um dann die Tiefe, das Erfüllende der Beziehung wieder erleben zu können. Wir müssen verletzlich bleiben, um tiefe Erfüllung geben zu können und erleben zu können. Das Wort Intimität kommt eigentlich in der Wurzel aus dem Gehalt, sich in die Furcht hineingeben. Klingt komisch, hein? Aber es geht um das. Schmerz und Liebe sind Zwillinge, die oft tun, wie wenn sie sich nicht kennten. Wenn ich Erfüllung will, wenn ich Nähe will, muss ich mich verletzlich machen. Und wenn ich verletzt worden bin, muss ich darüber reden können, damit darüber beten können, mich neu öffnen, damit ich nicht verstumpfe. Ja, einige Gedanken, nicht abschließend, worauf es ankommt. Mein Fazit: Es gibt keine Freiheit ohne Risiko und Wagnis. Aber es lohnt sich, Flugstunden über sich ergehen zu lassen. Denn vom Wind, vom Aufwind davongetragen zu werden, ist die Freiheit, die Schönheit, die Gott für dich und mich bereithält. Es gibt keine Zielerreichung ohne Entschiedenheit, Ausdauer und Disziplin. Nur wenn wir den Kurs immer wieder ausrichten und dranbleiben, werden wir das Ziel erreichen. Und das ist nicht ein Gegensatz zur Freiheit, zu der Gott uns berufen hat. Es ist einfach eine Tatsache, dass wenn wir mit der Freiheit zusammen nicht auch Ausdauer und Disziplin kombinieren, freiwillig und aus Überzeugung, nur dann werden wir die wunderbaren Ziele erreichen. Keine Liebe ohne Schmerz. Aber Freiheit, Zielerreichung und Liebe sind möglich. Und der eine Schlüssel ist, das Leben in der Spannung bejahen und sich immer neu entscheiden und verschenken. Amen.